Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millerntalk rund um den FC St. Pauli. Ich bin Carsten Harms und begrüße heute wieder alle Anhänger, Gönner, Beobachter, Skeptiker und Kritiker des Kiezclubs. Es wird heute womöglich eine ganz besondere Ausgabe des Millerntalks. Warum? Nun ja, all jene unter euch, die dem FC St. Pauli die Daumen drücken, werden sicherlich wünschen, dass sie am Sonntag das letzte Heimspiel dieser Saison erleben können und es nicht noch eine Verlängerung namens Relegation geben wird. Und wenn dieser Wunsch eintritt, dann ist diese Ausgabe des Millerntalks eben genau jene vor dem Spiel, in dem der FC St. Pauli zum 6. Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufsteigt. Deshalb freue ich mich, dass ich heute an meiner Seite wieder meinen sehr geschätzten, im Fußball und auch in vielen anderen Sportarten bewanderten Kollegen Andreas Hart begrüßen kann, der auch alle bisherigen 5 Bundesliga-Aufstiege des FC St. Pauli in der einen oder anderen Art miterlebt hat. Moin Andreas.
Ja, moin Carsten, vielen Dank. Als gebürtiger Hamburger, die unserer schönen Stadt in ihrem bisherigen Leben ja nie für längere Zeit den Rücken gekehrt haben, könnten wir ja diese Triumphe des FC St. Pauli tatsächlich ja aus der Nähe und direkt verfolgen, wenn auch 1977 noch nicht als Journalisten.
Tja, das ist richtig, da gingen wir beide noch zur Schule, können wir verraten. Aber wir sind auch schon damals sehr gerne in das eine und auch in das andere Stadion gegangen. Kommen wir aber zur Gegenwart. Den ersten Matchball hat die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzel ja am vergangenen Freitag im Stadtderby beim HSV vergeben. Jetzt folgt am Sonntag der zweite Matchball im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Und dann gäbe es da ja auch noch den dritten Matchball am Pfingstsonntag beim SVW in Wiesbaden. Aber so richtig möchte daran, glaube ich, noch keiner denken. Es gibt also viel zu besprechen, sowohl in der Rückschau auf das Derby, als auch vor allem mit dem Blick nach vorn. Ganz kurz aus deiner Sicht, Andreas, wie hast du das Geschehen im Derby am vergangenen Freitag erlebt?
Ja, völlig anders als normalerweise. Ich habe im Stadion gesessen und tatsächlich unter lauter und lauten HSV-Fans und musste mich bei der einen oder anderen Reaktion auf das Spielgeschehen ein wenig zurückhalten. Wobei ich sagen muss, ja doch, auch die HSV-Fans können schon eine sehr große Wucht entwickeln und es war ein interessantes Erlebnis, sage ich mal. Wenngleich für einen neutralen Zuschauer sicherlich kein besonders hochklassiges Spiel. Aber man muss wohl sagen, dass der HSV das letztlich verdient gewonnen hat.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie das unser heutiger Gast gesehen hat. Mit ihm wollen wir über Derbys speziell und im Allgemeinen sprechen, über das Geheimnis, wie man einen sich über Monate anbahnenden und scheinbar sicheren Aufstieg auch dann wirklich über die Ziellinie bringen kann. Und wir wollen mit ihm auch über St. Paulis Gegner, den VfL Osnabrück, sprechen. Ganz herzlich begrüßen wir im Millerntalk den Aufsteiger von 1977 mit dem FC St. Pauli und den früheren Spieler des VfL Osnabrück und den jahrzehntelang berufsmäßigen Beobachter des Hamburger Profifußballs, Rolf Peter, genannt Butsche Rosenfeld. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich drauf.
Moin Butsche, auch von meiner Seite. Welchen Eindruck hattest du denn vom Stadtderby am vergangenen Freitag?
Andreas, wir waren uns ja immer schon einig. Auch diesmal ist das so. Deine Analyse, deine kurze, war absolut treffend. Der HSV hat das Derby zu Recht gewonnen, auch weil St. Pauli nicht St. Pauli war in diesem Spiel. So wie wir St. Pauli nicht sehen wollten. Nämlich sehr passiv und ein bisschen lethargisch. Das musste dann so kommen.
Ängstlich?
Ja, vielleicht auch ängstlich. Ich habe das schon beim Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf festgestellt, dass St. Pauli da irgendwie anders aufgetreten ist als sonst. Da habe ich mir gedacht, oh, vielleicht sind sie sich ja darüber im Klaren, dass da jetzt was Großes passieren könnte, nämlich das Erringen, das Erreichen des Halbfinales und dann vielleicht sogar noch des Finales und vielleicht auch internationaler Wettbewerb am Millerntor. Und da hat mir St. Pauli auch gar nicht gefallen. Da war auch Fortuna Düsseldorf besser als die Braun-Weißen. Und im Derby, ja, Na, da war auch klar, jetzt könnte man das schon klar machen mit der Bundesliga. Und vielleicht war es diese berühmte Angst vor der eigenen Courage.
Butsche, geht der Mannschaft vielleicht auf der Zielgeraden irgendwie auch die Luft aus, körperlich, aber auch mental? Wie kann es passieren, dass das Team ausgerechnet in dem Derby seine schlechteste Laufleistung zum Beispiel der Saison zeigt?
Ja, wie ich eben schon sagte, vielleicht hatten sie Angst vor dem, was da passieren könnte, nämlich etwas Großes. Mhm. Endlich wieder ein Bundesliga-Aufstieg. Ich glaube, das hat sie einfach so ein bisschen gelähmt, die einzelnen Spieler, aber eben auch die Mannschaft als Ganzes, so dass sie nicht alles aus sich herausholen konnten. Ich glaube nicht, dass sie körperliche Probleme haben. Das glaube ich niemals, weil der Trainer dann schon so dosieren würde, das ganze Training, dass sie dann wieder zu Kräften kommen. Das ist ein mentales Problem gewesen, ganz sicher.
Man sagt ja immer in dem Zusammenhang, dass die sogenannten oder tatsächlichen Führungsspieler innerhalb einer solchen Gruppe eine besondere Verantwortung haben, vorangehen können. Wie schätzt du als ehemaliger Spieler, der das alles selber erlebt hat, diese Rolle von Führungsspielern ein und wie denkst du, ist der FC St. Pauli in dieser Beziehung aufgestellt?
Oh, ich glaube, St. Pauli hat schon einige Führungsspieler wie Jackson Irvine, wie Marcel Hartl. Ich zähle auch Hauke Wahl dazu. Für mich ein überragender Einkauf, überragende Verpflichtung. Um nur mal drei zu nennen. Aber auch diese Führungsspieler dürfen mal, weil es auch nur Menschen sind, ihren eigenen Anspruch nicht gerecht werden. Das muss man denen einfach mal zugestehen. Und am Strich mache ich mir da keine Sorgen, dass es dann doch nicht reichen würde für das große Ziel.
Wie wichtig wird am Sonntag die Unterstützung der Fans sein? Im Volksparkstadion hatte man auch den Eindruck, dass das Team dann doch schon, obwohl man eigentlich wusste, was auf einen zukommt, ziemlich überwältigt war von der Wucht und dem Druck der HSV-Anhänger.
Ja, die St. Pauli-Anhänger waren schon ganz schön ruhig für ihre Verhältnisse, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, was auf dem Platz passiert ist. Die haben dann auch irgendwie ein Gespür dafür entwickelt, dass da wohl heute nicht so viel geht. Am Sonntag wird das ganz anders sein. Ich glaube, dass sich alle darüber im Klaren sind, dass es jetzt am Sonntag passieren muss und nicht erst beim letzten Spiel in Wiesbaden. Das wäre schrecklich. St. Pauli muss dieses Mal am Millerntor aufsteigen und da werden alle mithelfen. Da bin ich ganz sicher und ich bin auch ganz sicher, dass es so kommen wird.
Du hast diese Erfahrung Aufstieg, wir haben es angesprochen, ja 1977 selber erleben dürfen beim damals ersten Aufstieg. Es zeichnete sich, ich erinnere das nicht mehr, aber wir haben es nachgeguckt, über eine längere Zeit ab, dass ihr sehr gute Chancen habt, das zu schaffen. Am Ende war es dann der drittletzte Spieltag. Wie hast du diese Schlussphase erlebt? Hattet ihr auch mal irgendwann so eine Art Durchhänger, wo euch klar geworden ist, oh, jetzt wird's ernst?
Nein, hatten wir nicht. Wir hatten unsere Probleme in der Anfangsphase. Es war ein sehr, sehr holpriger Start. Wir waren ja auch eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft, die mit Spielern, die von überall herkamen. Das musste sich erstmal finden, das Ganze. Ich glaube, das ist auch eine ganz normale Entwicklung. Und irgendwann flutschte das einfach. Das war einfach dann eine einzige Freude, mit den Jungs zusammen Fußball zu spielen. Und das hat sich dann verselbstständigt. Ich höre heute noch, wie wir unter der Dusche gesungen haben, zusammen nach jedem meist gewonnenen Spiel. Schließlich und endlich waren das 27 Spiele, die wir hintereinander nicht verloren haben. Die meisten haben wir gewonnen. Also das führte dann fast zwangsläufig, obwohl es natürlich im Endeffekt immer noch genug Spannung gegeben hat, weil Arminia Bielefeld war unser großer Konkurrent. Aber irgendwie führte das fast zwangsläufig in die Bundesliga. Und das war natürlich ein überragendes Gefühl, ich war ja noch so jung, 20 Jahre alt, 1977, das war mein Jahr. Als Arbeiterkind habe ich Abitur gemacht, bin in die Bundesliga aufgestiegen, bin das erste Mal nach Mallorca geflogen, weil dort haben wir unseren Bundesliga-Aufstieg gefeiert. Ich hatte meine erste eigene Wohnung hier in Hamburg in der City Nord. Ein überragendes Jahr, Glück pur. Ich denke da sehr gern dran zurück.
Der drittletzte Spieltag war euer Auswärtssieg beim SC Herford. 1-0 habt ihr da gewonnen. Aber als ihr dann zurückgefahren wart, da konntet ihr noch gar nicht richtig feiern. Warum?
Ja, wir hatten 1-0 in Herford gewonnen, hatten also praktisch unseren Job gemacht. Aber dann fehlte noch das Ergebnis von Arminia Bielefeld, die spielten am nächsten Tag und ich glaube, die haben ihr Spiel, ist jetzt so ein bisschen verschwommen, nicht gewonnen gegen den Bonner SC.
Genau, in Bonn haben sie überraschend verloren, obwohl Bonn Abstiegskandidat war.
Genau. Ganz genau so war das und da sind wir dann einen Tag später aufgestiegen, aber das war trotzdem ein ganz tolles Gefühl. Wir haben uns dann zusammen telefoniert, damals gab es noch keine Mobiltelefone, aber es ging auch so, wir haben die ganze Mannschaft natürlich zusammengekriegt und haben dann abends unseren Bundesliga-Aufstieg gefeiert.
Wie habt ihr das mitgekriegt? Radio-Konferenz, die gute alte, weil Sky und Ticker auf Handys, du sagst es, war ja überhaupt noch nicht dran zu denken.
Ja, wir waren alle am Radio, ging auch nicht anders und auch Radio hat ja was. Selbst wenn man das nicht sehen kann, da ist dann die Vorstellungskraft und man denkt sich dann auch so ein bisschen rein, wie die da so Fußball spielen und oh, wird das jetzt reichen für uns oder gewinnt Bielefeld dann doch noch. Aufregung pur am Radio. Ich habe Radio auch immer geliebt. Auch in den Jahren danach diese Bundesliga-Konferenzen, ne, wenn die Reporter vor Ort so wie heute im Fernsehen gegrölt haben, Tor in Kaiserslautern. Immer hat man gerätselt, ja, für wen denn nun? Ne? Nein, das war toll. Einfach schön und irgendwann, als es vorbei war, ja, da haben wir dann, wie gesagt, viel telefoniert.
Ja, und euch dann getroffen oder seid ihr irgendwie ausgegangen, irgendwo hingegangen? Sicherlich, ja.
Ja, also wir sind abends, ich glaube, in den damaligen Bierbrunnen gefahren in Eppendorf, den Horst Blankenburg, der HSV-Spieler, betrieben hat, sind dann aber auch noch meines Wissens nach weitergezogen ins Nanü, in die Gärtnerstraße. Das war unsere Stammkneipe, unsere Stammdisco, wo wir dann sehr häufig gewesen sind. Und oh, das war unfassbar schön. Wie gesagt, ich war noch so ganz jung und auf einmal ist dein Jugendtraum, dein Kindertraum erfüllt. Und es war dann klar, du wirst dann irgendwann mit den Helden deiner Kindheit auf dem Platz stehen.
Ja. Was hat eure Mannschaft damals ausgezeichnet? Du sagst, du warst einer der Jüngsten, vielleicht der Jüngste von den Stammspielern. Wie war das Gefüge und siehst du vielleicht Parallelen zu heute, was so die Mannschaftsharmonie angeht?
Also man kann im Fußball, um mal was ganz Plattes zu sagen, nicht immer alles logisch erklären. Auch im Fußball ist es so, wenn Menschen aufeinandertreffen, dann muss es irgendwie passen, muss die Chemie stimmen. Und da kannst du nicht wie beim Kochen sagen, nimm mir davon ein bisschen und davon ein bisschen und dann schmeckt das irgendwann. Wir hatten das Glück, dass es menschlich passte und auch sportlich passte. Wir hatten in der Mannschaft keinen einzigen, ich sag mal ganz banal, keinen einzigen Spinner. Das waren alles gute Typen. Jeder so für sich, jeder hatte irgendwie was zu bieten, sportlich und auch als Mensch, als Typ. Und diese Harmonie hat man dann eben auch auf dem Platz gesehen. Ja, so wie wir Fußball gespielt haben. Und ich finde, wir haben auch damals schon sehr modern Fußball gespielt mit den Ballführenden hinterlaufen und Ball reinlegen in den Lauf und dann Bananenflanken von beiden Seiten. Das hat richtig Spaß gemacht, mit den Jungs Fußball zu spielen.
Wer waren so die Typen, an denen ihr euch oder auch gerade du dich dann aufrichten konntest?
Ja, Franz Gerber hat 27 Tore geschossen auf dem Weg in die Bundesliga, war das zweite Mal bei St. Pauli, super sympathischer Bursche. Das war für mich so eine Art Gerd Müller, eine kleine Nummer kleiner. Also wenn du gegen den im Training gespielt hast, du kamst, weil er auch so eine relativ dicke Kiste hatte, kamst du einfach nicht ran an den Burschen. Da konntest du machen, was du wolltest. Das war so wie Gerd Müller. Und so ähnlich hat Franz auch häufig seine Tore gemacht. Das waren häufig nicht so, das sah häufig nicht nach Spektakel aus, aber irgendwie hat er das Ding dann doch immer wieder über die Linie gekriegt. Dann hatten wir mit Rolf Höfert unseren Kapitän, überragender Linksfuß. Ich habe ihn mal die deutsche Antwort auf Wim van Hanegem genannt, was ihn sehr erfreut hat. Überragender Fußballer, alles mit links. Und der hat das Ganze ziemlich gut gesteuert. Hat uns mitgerissen, hat uns gelenkt. Das war ein richtig klasse Kapitän. Das waren für mich so die beiden entscheidenden Mitspieler. Wir hatten auch einen klasse Torwart mit Jürgen, genannt Max Rynio. Ganz sicherer Rückhalt. Also hatten wir auch immer ein gutes Gefühl, wenn dann mal was auf unser Tor kam, nur dass es keine einfachen Gegentore geben würde.
Du hast prägende Namen genannt. Bei euch waren diese Spieler auch immer verfügbar? Hattet ihr das Glück, dass die nicht verletzt gefehlt haben, wie das jetzt in der Schlussphase in der aktuellen Mannschaft ja mit Erik Schmidt und Philipp Treu unglücklicherweise der Fall ist?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube, wir hatten damals einen Kader von 16 Leuten, vielleicht 17, 18, wenn es hochkommt. Aber so gefühlt haben wir immer mit derselben Mannschaft gespielt oder meist mit derselben Mannschaft. Obwohl wir ja noch nicht die Trainingsmethoden der heutigen Zeit genießen konnten. Mit den ganzen wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit den unterstützenden Maßnahmen, mit Elektrolytgetränken. Also wir haben damals noch Zitronentee getrunken. Ne, das Highlight war bei uns als außergewöhnliche Maßnahme eine Frobiase Brechampulle, da war Calcium drin. Ich weiß gar nicht, ob man Calcium überhaupt gebraucht hat, aber irgendwie gehörte das dazu. Trotzdem hatten wir kaum Verletzte. Eigentlich.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy day beds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Keine schweren Verletzten, die ganze Saison nicht, hängt sicherlich auch mit Psychologie zusammen. Das ist ein ganz interessanter Umstand, den ich auch später als Sportjournalist immer wieder beobachtet habe. Wenn es gut läuft, dann hast du komischerweise ganz wenig Verletzte. Wenn eine Situation sportlich aber angestrengt ist, es geht gegen Abstich und wir können tatsächlich absteigen, dann häufen sich die Verletzungen. Also die Seele hat da auch eine Rolle gespielt und wir hatten das Glück, dass wir ohne große Ausfälle durch die Saison gekommen sind.
FC St. Pauli, wir haben es schon gesagt, fällt jetzt ja Erik Schmidt aus. Es besteht die Hoffnung, dass er in den letzten beiden Spielen möglicherweise es schafft und wieder mitwirken kann. Für wie wichtig hältst du Erik Smith für den Spielaufbau, die Organisation der Abwehr? Ist das ein unersetzlicher Spieler?
So weit würde ich nicht gehen, aber am besten ist, wenn man ihn dabei hat. Also ich muss schon sagen, wie der das Spiel von hinten aufbaut, was der für Pässe spielt, Diagonalpässe, 40, 50, manchmal 60 Meter weit und dann so unglaublich genau und einfühlsam, muss ich sagen, Hut ab, ein ganz großartiger Fußballer. Von daher wünsche ich mir, dass er jetzt einfach spielt. Ne? Allerdings nur, wenn er 100% erreichen kann. Wenn er drüber nachdenken muss, ob er in die Zweikämpfe gehen kann. Das ist das Schlimmste für einen Fußballer überhaupt. Wenn du überlegen musst, oh Gott, kann ich da jetzt hingehen? Hält meine Verletzung? Das darf nicht sein. Der muss 100% sicher sein. Da ist nichts mehr. Und dann wird er das auch klasse machen, wie er es eigentlich immer gemacht hat in dieser Saison. Ich finde ihn überragend.
Kommen wir zu einer anderen Baustelle. Marcel Hartl ist der Topscorer von St. Pauli, hat 28 Toren war beteiligt, hat seinen Vertrag immer noch nicht verlängert. Er läuft am Ende der Saison aus. Er wurde gesagt, er redet erst im April. Jetzt haben wir schon, der Mai ist schon eine Woche alt. Er wartet offenbar ab, bis der Aufstieg sicher ist. Wie belastend ist so eine unsichere Zukunft für einen Spieler? Und wie wärst du mit so einer Situation umgegangen?
Also Hartl spielt eine überragende Saison, das wissen wir alle. Aber er spielt sie auch nur deshalb, weil er sich wohlfühlt. Mhm. Er fühlt sich wohl in dieser Mannschaft. Und ich habe ja vorhin gesagt, das ist ja immer eine Sache von Harmonie, die ausschlaggebend ist für die Leistung einer Mannschaft. Die Chemie muss stimmen und bei St. Pauli stimmt sie einfach. Hartl kam von Arminia Bielefeld und die haben ihn nicht mehr gebraucht. Das ist ja unfassbar, dass man so einen Spieler wie Hartl nicht mehr gebraucht hat. Arminia Bielefeld krebst jetzt unten in der dritten Liga rum, ne, und quält sich ohne Ende. Das zeigt, dass es wichtig ist, dass es zwischen einem Spieler und dem Rest der Mannschaft einfach passt. Und das sollte Hartl bedenken, wenn er jetzt seine Zukunft plant. Es heißt nicht, wenn er jetzt den Verein wechselt, dass er genauso überragend weiter Fußball spielt. Und das muss er einfach wissen. Natürlich kann er wahrscheinlich bei anderen Vereinen mehr Geld verdienen, aber wenn er unglücklich wird beim neuen Verein, dann hilft ihm auch das mehr an Geld nicht. Ich glaube aber nicht, dass ihn das so belastet, weil er hat es ja selbst gewollt.
Wir haben jetzt gesprochen über das Spiel am Sonntag, wer dabei ist, wer möglicherweise da nicht dabei ist. Vielleicht ist das aber für den Aufstieg des FC St. Pauli gar nicht mehr entscheidend, das Spiel am Sonntag gegen Osnabrück. Sondern wenn Kiel gegen Düsseldorf am Samstagabend gewinnt, ist alles schon entschieden. Ist es eigentlich für einen Spieler egal, wie der Aufstieg passiert, oder ist es nicht doch einfach viel, viel schöner, wenn man es selber vor den eigenen Fans klar machen kann?
Also ich würde sagen, dass es nichts Schöneres gibt, als am Sonntag aufzusteigen. Der Tag, an dem es passiert, und da sind dann die ganzen St. Pauli-Fans dabei, das ist doch überragend. Und das wünsche ich denen auch. Ne? Der letzte Aufstieg ist ja perfekt gemacht worden, damals in Fürth. Das war auch irgendwie nett und da waren auch sehr viele St. Paulianer dabei, wie es ja immer der Fall ist. Aber hier am Millerntor, an dieser unfassbaren Kultstätte aufzusteigen in die Bundesliga, endlich wieder, sich dann mit den besten Vereinen messen zu können, das ist viel schöner als am Fernsehschirm oder meinetwegen auch am Radio aufzusteigen. Lieber am Sonntag. Und ich bin sicher, dass es passieren wird, dass St. Pauli auf jeden Fall am Sonntag aufsteigen wird und dass es eine Gigantenparty werden wird.
Ist es ein Vorteil, dass der Gegner am Sonntag, der VfL Osnabrück, seit Dienstagabend als Absteiger versteht? Kurioserweise hat ja die Mannschaft hier am Millerntor aus bekannten Gründen, Dach kaputt in Osnabrück und so weiter, 0-4 gegen Schalke verloren vor leeren Rängen. Also nochmal, ist es ein Vorteil, dass die Absteiger sind?
Ich glaube, dass St. Pauli bestimmt, was das für ein Spiel wird. Und die werden es richtig gut machen. Das werden sie sich einfach nicht mehr nehmen lassen. Ich weiß, die Osnabrücker können jetzt frei aufspielen und sie können sich empfehlen, einige Spieler für andere Vereine. St. Pauli wird das nicht mehr zulassen. Also da bin ich ganz sicher, dass das Trainerteam von St. Pauli auf die Mannschaft auch nochmal einwirken wird. Muss aber auch nicht unbedingt, weil die Spieler selbst sich sagen werden, Jungs, das lassen wir uns hier jetzt nicht mehr nehmen. Ne? Wir steigen hier auf und wir geben alles dafür. Wir powern bis zum Schlusspfiff und dann können wir die Arme hochreißen. So wird es kommen, da bin ich ganz sicher.
Du selbst bist ja nach dem leider schnellen Wiederabstieg 78 dann noch eine Saison beim FC St. Pauli geblieben, dann aber 79 nach Osnabrück. Da haben wir den Anknüpfungspunkt wieder gewechselt. warum war das so? Als Hamburger Jung hättest du da nicht beim FC St. Pauli bleiben können oder vielleicht sogar Richtung Volksparkstadion gucken?
Wir gehen zurück ins Jahr 1979, Zwangsabstieg in die damalige Oberliga. St. Pauli hatte 2 oder 3 Millionen Mark Schulden. Das war schon ein Hammer. Ich werde nie vergessen, wie wir auf dem Weg zum letzten Auswärtsspiel waren. Das war bei Preußen Münster. Und St. Pauli hatte nochmal ein Gnadengesuch gestartet beim DFB. Und auf der Autobahnraststätte Münster Süd, ich werde das nie vergessen, ist unser damaliger Manager, der nannte sich allerdings Ligareferent, Werner Pokop, zum Telefon gegangen, gelbe Telefonzelle, kann sich viele gar nicht mehr vorstellen. Und dann kam er zurück und die ganze Körperhaltung sagte schon, hat nicht geklappt. Und so war es dann auch, er stieg die Stufen zum Bus hoch und schüttelte einfach den Kopf. Lizenz war entzogen, fertig. Das war für uns natürlich der absolute Hammer, denn wir hatten schon große Pläne. Wir wollten wieder in die Bundesliga aufsteigen und hatten schon wieder eine ganz gute Mannschaft beisammen. Gerd Volker Schock sollte kommen, Walter Oswald sollte zurückkommen. Das hat dann alles nicht geklappt. Und für mich war die Frage, spiele ich jetzt als Amateur bei St. Pauli weiter oder versuche ich was anderes? Versuche ich in der Liga zu bleiben? Und dann gab es irgendwann einen Anruf vom Osnabrücker Manager Helmut Kalthoff. Verrückterweise habe ich ihn gefragt, wo ist denn das überhaupt, Osnabrück? Ich bin da immer nur hingekarrt worden mit dem Bus und wusste nicht genau, wo Osnabrück war. Und da hat er gesagt, ja, so gut 2 Stunden mit dem Auto. Da habe ich gesagt, okay, das geht, das gucke ich mir da mal an. Dann habe ich mir Osnabrück angeguckt und an einem schönen Tag im Juni 1979, das sah alles sehr nett aus, mir auch das Stadion angeguckt, die Bremer Brücke und fand das schön, weil das irgendwie wie das Millerntor war. 15.000, reines Fußballstadion, alles schön eng dran. Und dann habe ich es gemacht. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber ich wollte ja auch weiterspielen als Fußballer, als Profifußballer. Und hab's dann gemacht und ich hab's nicht bereut.
Gab es noch andere Angebote? Konntest du dir irgendwas aussuchen? Oder?
Also ich habe so einen verrückten Menschen gehabt, der so ein bisschen versucht hat, was für mich zu machen, so wie so ein Berater, das es damals eigentlich noch gar nicht gab. Und da hat er mich dann tatsächlich gefragt, ob ich schon mal einen Mittelstürmer gespielt hätte. Ich sag, wieso Mittelstürmer? Ja, sagt er, der FC Elche, der braucht einen Mittelstürmer. Das war alles nicht seriös. angeblich gab es mal eine Anfrage von Fortuna Düsseldorf und von Hertha. Das war mir alles zu windig und ich wollte gar nicht weg aus Hamburg und Osnabrück war am dichtesten dran. Ein toller Verein, wenn ich das mal sagen darf.
Der offenbar seit damals sein Stadiondach nicht renoviert hat. Aber das nur nebenbei. Was war denn dein größter und schönster Erfolg in der Osnabrücker Zeit?
Das erste Jahr, 1979, 80, war ein bisschen unruhig. Auch eine zusammengewürfelte Mannschaft. Ging es anfangs gegen den Abstieg. Dann haben wir uns aber gefangen und haben irgendwann einen sicheren Mittelfeldplatz erreicht. Das zweite Jahr war der absolute Hammer für mich. Da ist Werner Biskup mein Trainer geworden. Für mich persönlich mein bester Trainer. Das Ziel war, dass wir am Ende der Saison die eingleisige zweite Bundesliga erreichen. Bisher habe ich ja nur in der zweigleisigen zweiten Liga gespielt, in der zweiten Liga Nord. Und den wollten wir erreichen. Mhm. Und schließlich und endlich haben wir das auch getan. Und ich habe noch nie so viel Spaß gehabt in meinem Fußballerleben wie in diesem Jahr in Osnabrück unter Werner Biskup, weil er ein Trainer war, der Entscheidung aus dem Bauch herausgefällt hat, der Training aus dem Bauch gemacht hat. Er hat nicht irgendwo abgelesen. Laptops gab es ja auch noch nicht. Keine PowerPoint-Präsentation, ein großartiger Trainer, der uns alle mitgerissen hat und dafür gesorgt hat, dass wir viel gute Laune hatten. Und ich kann wirklich nur sagen, aus meiner Erfahrung, mit guter Laune, und das gilt nicht nur für den Fußball, bringt man bessere Leistung in jedem Job. Und das sollten sich alle Bosse mal hinter die Ohren schreiben.
Sehr schönes Wort. Ist aber noch nicht das Schlusswort. Butcher, es gibt in deiner Karriere auch einen negativen Punkt. Im Frühjahr 1983, glaube ich, musstest du im besten Alter, im besten Fußballeralter von 26 deine Karriere beenden. Was war der Grund und wie schwer war das, das zu verkraften?
Oh, ja. Ich habe von 1979 bis 81 für den VfL Osnabrück gespielt, bin dann, weil ich, hört sich verrückt an für einen Fußballprofi, aber Heimweh hatte nach Hamburg, bin ich zum Hummelsbüttel SV gewechselt, habe in einer Mannschaft gespielt, die alles gewonnen hat und das hat mich aber sportlich, fußballerisch überhaupt nicht ausgefüllt, immer zu gewinnen, meistens hoch und das vor nicht so vielen Zuschauern. Mir hat der Profifußball gefehlt und Osnabrück hat zwischendurch immer wieder am Ärmel gezogen und gefragt, ob ich nicht zurückkommen wolle. Und das habe ich dann auch nach einiger Überlegung gemacht und habe mich dann aber in der Vorbereitung der Saison 82/83 so schwer verletzt, dass ich schließlich und endlich, nachdem ich anderthalb Jahre versucht hatte, wieder gesund zu werden, Sportinvalide geworden bin. Das hat mir sehr wehgetan, muss ich sagen. Ich wollte ja nochmal richtig durchstarten und ich war da zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt und als ich richtig loslegen wollte, da war es schon wieder vorbei. Ich konnte, das war amtlich festgestellt, nicht mehr Fußball spielen. Das hat mir so zugesetzt, so wehgetan, dass ich damals eine Gürtelrose gekriegt habe, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Das ist so eine Psychogeschichte. Und das war ganz, ganz schrecklich. Vorbei mit richtigen Fußball, da habe ich ganz, ganz lange gebraucht. Ich war damals bei den besten Sportärzten, die es in Deutschland gegeben hatte. Und die konnten mir aber alle nicht helfen. Es war eine Verletzung der Hüftmuskulatur, wie auch heute ein großes Problem für Fußballer. Aber ich muss sagen, ich habe dann Glück im Unglück gehabt. Die Berufsgenossenschaft hat mir eine Umschulung finanziert. Die haben mich gefragt, was würden Sie denn gerne machen? Habe ich gesagt, am liebsten würde ich Sportjournalist werden, um dabei zu bleiben. Mhm. Und da war die Antwort, hatten wir bisher noch nicht, aber wenn Sie uns eine Ausbildungsstätte besorgen können, dann können wir es machen. Ja, und dann mit diesem Wissen bin ich dann zur Hamburger Morgenpost gegangen. Da war der Sportchef Michael Schickel, der hat, als ich St. Pauli-Profi gewesen bin, über mich geschrieben und hat gesagt, ja, also solche Leute wie dich können wir gebrauchen, die nichts kosten, weil die Berufsgenossenschaft das ja finanziert hat. Das Ganze, also zumindest die Ausbildung. Ja, 2 Jahre Ausbildung bei der Mopo, dann bin ich übernommen worden und war dann schließlich und endlich knapp 37 Jahre da. Glück im Unglück nennt man sowas.
Jetzt genießt du hoffentlich deinen Ruhestand seit 2, 3 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann du beschlossen hast, es sein zu lassen. Fehlt dir jetzt etwas, gerade wo es so viel Spaß macht, über den FC St. Pauli zu berichten? Oder hast du das Kapitel komplett abgeschlossen?
Also ich bin froh, dass ich nicht mehr dabei bin. Mittlerweile bin ich ja auch in die Jahre gekommen. Immer gar nicht so leicht, sich das einzugestehen. Und der Druck in der Branche ist ja gewachsen durch Digitalisierung. Ich bin froh, dass ich fast 37 schöne Jahre hatte. Bin fast jeden Tag gerne dorthin gefahren, zur Mopo, zu den Spielen, zum Training. Mein Kollegen vom Abendblatt, von der Bild-Zeitung, das war einfach nur großartig. Und jetzt gucke ich mir das halt von außen an. Das Ganze ist auch sehr interessant. Und vielleicht darf ich noch einmal kurz die Hosenträger spannen. Ich glaube, dass auch ich meinen Anteil daran habe, dass St. Pauli jetzt aufsteigen wird. Warum? Bis vor 3,5 Jahren, als ich dann aufgehört habe bei der Mopo, hat St. Pauli wenig attraktiven Fußball gespielt. Das ging dann schon los mit Timo Schulz, der hat das klasse gemacht. Der Fußball wurde besser. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ein Hemmschuh gewesen bin für guten Fußball, für erfolgreichen Fußball bei St. Pauli. Der Hemmschuh ist weg und siehe da, St. Pauli wird jetzt am Sonntag spätestens in die Bundesliga aufsteigen. Ja, gern geschehen.
die Erklärung ist neu und exklusiv, aber sehr schön. Ja, du hast es mehrfach angesprochen, Aufstieg zu Hause. Hat St. Pauli erst einmal erlebt. Vier Aufstiege, die gab es auswärts. Einmal in Ulm, einmal in Fürth, hast du gesagt, einmal in Nürnberg. Ihr sozusagen auf dem Sofa. Erinnerst du dich an den Aufstieg oder wie erinnerst du dich an die Aufstiege und auch vor allem den einzigen zu Hause?
Also erstmal, aufsteigen bringt ja immer Spaß, ne? Ja. Hauptsache es passiert. Am Radio war's schön, einfach nicht zu toppen, weil was wäre die Alternative gewesen? Also ich bin gern am Radio aufgestiegen. Und die anderen Aufstiege habe ich ja als Journalist dann miterlebt. Und ja, diesen 95er Aufstieg da mit dem Finale gegen Homburg, das war schon großartig, ne? Was da für eine Power zu spüren war. Die Zuschauer, die da auf das Spielfeld strömten. Ich glaube, alle, die damals dabei gewesen sind, die werden das nie vergessen. Ich auch nicht. Das war einfach nur großartig. Und genau das wünsche ich den Jungs ja jetzt am Sonntag. So, ein Millantor-Rasen, ne, der ja mittlerweile ein richtig schöner Rasen ist. Zu meiner Zeit war das eine Katastrophe. Das glaubt kein Mensch, wie der ausgesehen hat. Ne? Wir hatten Sand im Strafraum. Aber den Millantor-Rasen jetzt voll zu sehen mit glücklichen St. Paulianern, das ist eine ganz tolle Vorstellung.
Es war ja damals eine etwas kitzelige Situation, weil der Schiedsrichter einen Elfmeter gepfiffen hat. Und die Fans dachten, das sei der Schlusspfiff gewesen. Und dann sind sie alle auf das Feld gelaufen. Ja. Und dann deutete Herr Brandt-Chollet, der Schiedsrichter, seinen Elfmeterpfiff um und sagte, nee, war der Abpfiff alles gut jetzt. Sowas wäre ja heute überhaupt gar nicht mehr denkbar, wo alles videoüberwacht ist, digitale Uhrzeiten, in Köln jemand sitzt, der alles noch achtmal anguckt.
Ja.
Auf der anderen Seite erinnern wir uns alle an diese Szene damals. Wenn du diese Dinge vergleichst, bedauerst du ein bisschen, dass das alles so digital, so technisch, so wissenschaftlich jetzt geworden ist?
Es kommt, wie es kommt. Das sollte alles so passieren. Wir haben es ja teilweise auch gefordert, ne, mit ganz viel Überwachung bei strittigen Situationen. Aber ich finde, der Fußball bleibt ja immer noch aufregend genug. Man kann sich immer noch über genügend Dinge streiten. Selbst beim Videoschiedsrichter, wenn da drei auf dem Sofa sitzen und gucken sich das an, da sagt der eine ganz klarer Elfer, der zweite sagt niemals und der dritte sagt, kannst du geben, musst du aber nicht. Das hat doch gar nicht aufgehört. Ne? So mit diesem Kontakt, den es dann gegeben hat, vielleicht aber auch nicht und dieses Interpretieren. Ich finde das gar nicht so schlimm. Wir reden immer noch über aufregende Szenen im Fußball und das bringt doch einfach Spaß.
Sprechen wir nochmal über das Derby gegen den HSV und zwar das in der ersten Aufstiegssaison oder nach der ersten Aufstiegssaison 77-78. Wie hast du diese beiden Spiele erlebt, die ja beide im Volksparkstadion waren?
Ich habe bei beiden Spielen nicht auf dem Platz gestanden. Beim ersten Spiel habe ich mit meinem Einsatz gedroht. Als ich mich warm gelaufen habe, da wurden meine Mitspieler noch schneller, noch entschlossener. Nein, ich war jung und ich war Ersatzspieler an dem Tag. Was ich bemerkenswert finde ist, und das wird es heute nicht mehr geben, gegen Ende des Spiels, werde ich nie vergessen, haben selbst die HSV-Fans St. Pauli angefeuert. Die Westkurve, die berühmte Westkurve auch die hat St. Pauli angefeuert, weil alle im Stadion, auch die HSVer, gespürt haben, heute geht da nicht viel. Die können noch so lange spielen, St. Pauli wird heute das Spiel gewinnen.
Den jüngeren Hörern müssen wir sagen, ihr habt damals 2-0 gewonnen.
Ja, Entschuldigung, wer es noch
gegen,
nicht weiß.
Gegen den Europapokalsieger.
Ja, HSV war frisch gebackener Europapokalsieger, der Pokalsieger. Hat Kevin Keegan verpflichtet, den bis dahin teuersten Einkauf der Bundesliga mit 2 Millionen Mark. Lächerlich heute. Hatte eine Gigantenmannschaft. Da waren ja nur Spieler, die hat man sonst nur im Fernsehen gesehen. Diese Magaz und Kaltz und Kargus und Buljans und Reimanns. Eine Gigantenmannschaft. Aber an dem Tag hat St. Pauli verdient gewonnen. Beim zweiten Mal hat St. Pauli verloren. Es war ein Spiel im Winter. Da war ich leider verletzt. Aber es war großartig. Also es war noch nicht von Häme begleitet, das Ganze. Oh, wir haben gegen den großen HSV gewonnen. Sondern wir haben uns einfach gefreut, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ne? Abgestiegen sind wir ja trotzdem. Also.
Du hast oben
aber es war wie ein Titel.
Ja. Du hast umso mehr Derbys ja als Beobachter logischerweise verfolgt und warst dabei. Welche Derbys sind dir denn da besonders in Erinnerung geblieben?
Oh, ich habe die Derbys im alten Volksparkstadion geliebt. Da waren einige tolle Fußballspiele dabei. Also so richtig langweilig war es nie. Manchmal war es eindeutig, wenn der HSV hoch gewonnen hat, ein 5-1 erinnere ich mal. Aber es gab auch ganz enge Spiele und so eins da rauszugreifen, fällt mir jetzt schwer. Aber mal ganz ehrlich, die besten Derbys gibt es in der Bundesliga. Und das ist nicht zu vergleichen mit zweiter Liga. Ich wünschte, es würde bald mal wieder Derbys, Hamburger Derbys in der Bundesliga geben.
Das letzte war im Februar 2011, auch in der Abstiegssaison von St. Pauli. Zu dem Zeitpunkt dachte man nicht daran, 1-0 gewonnen und mit Stanislavski als Trainer, der sich da was Besonderes ausgedacht hatte. Ne?
Ja, er hat einen besonderen Torwart eingesetzt. ich dachte, ich höre nicht richtig, als er uns die Mannschaftsaufstellung gab. Aber so war Stani halt. Ne? Und auch das war für St. Pauli ein großartiger Tag. Aber da gewinnst du 2-0 beim HSV 77 und dann 2011 gewinnst du auch und steigst ab. Wie doof ist das denn?
Ja.
Ne? Das ist übrigens etwas, was ich St. Pauli schon wünschen würde, dass es nicht nur eine Saison sein wird, die sie in der Bundesliga bleiben. Ich glaube schon, dass St. Pauli was Ähnliches in Gang setzen könnte wie Mainz oder Freiburg, auch wenn es mal zwischendurch einen Abstieg gibt, aber meistens in der Bundesliga. Das sollte doch das Ziel sein. Und St. Pauli bleibt ja dann ein außergewöhnlicher, cooler Verein und kann seine Botschaften dann noch mehr verbreiten, weil es einfach erstklassiger Fußball ist.
Ja. Erstklassig ist im Moment auch der Trainer Fabian Hürzeler, die Mannschaft hat unter ihm eine rasante Entwicklung genommen. Er hat eine Bilanz von 104 Punkten aus 49 Spielen, also klar über 2-Punkte-Schnitt. Das für einen Trainer-Neuling im Profigeschäft. Wie siehst du ihn? Wie kommt er für dich rüber? Und hat er das Potenzial, was ja viele sagen, mal so ganz groß rauszukommen, auch international?
Also bei der Beurteilung von Fabian Hürzeler tue ich mich so ein bisschen schwer. In meiner Endphase bei der Mopo habe ich ihn noch als Co-Trainer in Empfang genommen, aber es gab nie ein ganz persönliches Gespräch. Und als er dann Cheftrainer geworden ist, dachte ich, oh Mensch, St. Pauli ist ganz schön mutig, weil ich ihn nicht so beurteilen konnte, wie er so im Tagesgeschäft ist. Feststellen muss man, dass er das großartig macht. Der Erfolg hört sich platt an, aber er spricht einfach für ihn. Er macht da einfach einen guten Job. Man sollte aber nicht glauben, dass es gleichbedeutend damit ist, dass wenn er jetzt ein Angebot aus der Bundesliga bekäme, dass er da einen ähnlichen Erfolg hätte. Da haben wir es wieder. Ist auch da wieder eine Frage der Chemie zwischen Mannschaft und Trainer. Passt das? Verstehen die sich? Geben sie füreinander alles? Und wenn Fabian Hürzeler, der in der Bundesliga ja noch nicht gearbeitet hat, wechseln würde irgendwann, boah, dann geht das wieder bei Null los. Ne? Und dann muss man mal gucken, ob er da irgendwas zustande kriegt. Aber eine Garantie ist das noch lange nicht. Das ist ganz toll für den Moment. Großartig, eine tolle Momentaufnahme, bewundernswert. Aber das heißt nicht, dass er jetzt schon ein Trainer ist, der überall Erfolg haben würde.
Bisher hatte er nur Erfolg, muss man ja sagen, in seiner Zeit beim FC St. Pauli. Jetzt steht er aber vor einer Situation, wo er auch etwas verlieren kann. Glaubst du, dass so etwas mit einem jungen Trainer etwas machen kann? Wie wichtig wäre Erfahrung in einer solchen Situation für ihn jetzt und damit auch für die Mannschaft?
Erfahrung interessiert hier in dieser Situation jetzt überhaupt gar nicht. Jetzt ist das eine zugespitzte Situation und da müssen alle St. Paulianer jetzt nochmal durch. Die müssen jetzt einfach sehen, wie sie mit dieser Situation klarkommen. Die können in die Bundesliga aufsteigen. Sie sind jetzt ganz nah dran. Das Zielband ist fast schon spürbar. Und da hilft dir auch keine Erfahrung. Also wenn die jetzt Friedhelm Funkel da an der Seite hätten, wäre es auch keine andere Situation. Die Situation ist, wie sie ist. St. Pauli ist nach einer überragenden Saison kurz vorm Aufstieg. Und jetzt müssen sie das irgendwie noch über die Ziellinie kriegen, dieses Projekt.
Gehen wir mal davon aus, dass sich deine Prophezeiung eintritt und es wird alles gut und sie schaffen das. Wie schwierig wird es dann sein, sich in der Bundesliga tatsächlich zu etablieren? Die Unterschiede in der ersten Liga sind ja deutlich, deutlich größer als in der zweiten. Und auch Vereine, die so ein bisschen für uns immer unter dem Radar fliegen, sagen wir mal Mainz oder Augsburg, ohne denen zu nahe treten zu wollen, haben völlig andere finanzielle Möglichkeiten als ein Aufsteiger aus der zweiten Liga jetzt. Wie kompliziert wird diese Aufgabe, sich zu etablieren und eben nicht nur ein einjähriges Gastspiel zu geben?
Also es ist ja für jeden Aufsteiger immer nicht so ganz leicht, sich sofort da reinzufinden in die Bundesliga. Aber nehmen wir doch mal das Beispiel Heidenheim. Ja, die haben auch nicht viel Geld und die hatten auch keine Mannschaft, von der alle gesagt haben, die bleibt ganz sicher in der Bundesliga. Da passt es wieder diese Harmonie. Die gehen gemeinsam diesen Weg, da ist alles stimmig, die haben einen überragenden Trainer, der zur Mannschaft passt. Und ich glaube, dass St. Pauli einen ähnlichen Weg gehen kann. Also warum hängt sportlicher Erfolg immer nur mit Geld zusammen? Also Heidenheim beweist doch das Gegenteil. Die ganzen Spieler, ganz ehrlich, wer kann jetzt einen Großteil der Heidenheimer Spieler aufzählen? Also ganz große Namen sind das nicht. Ich finde es bewundernswert, was diese Jungs da leisten. Und St. Pauli kann das auch.
Schauen wir auf den nächsten Gegner, auf den VfL Osnabrück, der dir ja auch sehr sympathisch ist. Nachdem der Aufstieg vor einem Jahr geglückt ist, geht's jetzt für die wieder runter in die dritte Liga. Was als Tabellenletzter auch, was fehlt dem Verein, um sich mal wieder in der zweiten Liga zu etablieren, wo sie ja so gefühlt vielleicht auch hingehören?
VfL Osnabrück ist irgendwie eine Drama-Queen. Die pendeln zwischen zweiter und dritter Liga. Es geht immer hin und her und irgendwie hast du immer das Gefühl, Drama. Dazu passt auch die Situation mit dem Stadiondach. Das jetzt auch noch, so ein Stadiondach kostet verdammt viel Geld und der VfL Osnabrück hat doch schon so wenig. Jetzt steigen sie ab und dann kriegen sie, was weiß ich, nur noch 1 Million TV-Gelder. Da haben wir schon wieder das neue Drama. Trotzdem ist das irgendwie ein Club, der Substanz hat. Also ich habe das ja ein paar Jahre miterlebt, großes Zuschauerpotenzial, sehr, sehr treue Fans. Eigentlich auch ein tolles Stadion, bis auf das Dach, das eine. Also da wird schon wieder was gehen. Mir tut das immer so ein bisschen leid, dass der VfL sich so durch Fußball Deutschland quält. Ich wünschte, das wäre anders, weil ich da auch noch viele Freunde habe. Und ich habe auch in dieser Saison ein Spiel dort gesehen gegen Holstein Kiel. Überragende Fans, ausverkauft die Bremer Brücke. Wie gesagt, wie Millerntor, von daher mag ich das ja. Also ich wünsche denen nur das Allerbeste, aber eine Gebrauchsanweisung für sportlichen Erfolg und für Perspektiven kann ich nicht geben.
Die normale Abschlussfrage nach der, was du glaubst, wie das Spiel am Sonntag ausgeht, brauchen wir nicht zu stellen. Das hast du eindeutig gesagt. Die machen das, da hast du gar keinen Zweifel gelassen. Ich frage dann mal, wo verfolgst du, wo siehst du dieses Spiel und wo und wie wirst du feiern?
Ich guck zu Hause am Fernsehschirm, schön breites Bild, ne? Nicht so wie früher in den 70er Jahren, ne? Schwarz-weiß und bauchiger Fernseher. Nein, ist schon überragend, wie Sky das Ganze jetzt anbietet, das Fußballspielen. Ich freue mich sehr drauf und mal gucken, wie ich feiere. Also bestimmt nicht mit vielen Menschen, sondern mit einem guten Schluck Wein sicherlich. Ich würde mich wirklich freuen für die Jungs, weil ich das Gefühl habe, dass es eine sehr, sehr sympathische Mannschaft ist mit guten Typen. Die haben's auch verdient, weil es hat über weite Strecken Spaß gemacht, denen zuzugucken. Und das muss jetzt passieren, wirklich. Ich erwarte das einfach.
Lieber Butcher, hört ihr das? Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Und wenn es so kommen sollte, wie du jetzt mehrfach prognostiziert hast, liebe Hörer des Millerntalks, dann sparen wir uns natürlich die Ausgabe zum Relegationsheimspiel und melden uns aber in der Sommerpause, um zu berichten, wie es beim FC St. Pauli um die Vorbereitungen auf die nächste Saison dann in der ersten Bundesliga steht. Damit Sie immer direkt informiert werden, wann die aktuelle Ausgabe des Millerntalks online geht, können Sie diesen Podcast auch sehr gerne bei abendblatt.de oder auf den gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Vielen Dank für deine Einblicke, Einschätzungen und vor allem für deine Zeit für uns, lieber Butsche. Herzlichen Dank.
Dem kann ich mich nur anschließen, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Und für dich persönlich im Ruhestand alles, alles Gute und ja. Ein schönes Spiel am Sonntagabend für dich.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
War schön. Und damit wünschen wir euch und allen Zuhörern ein schönes und erfolgreiches Wochenende. Bis bald, euer Millerntalk-Team.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.